NDR Info. Themen des Tages.
Alles begann mit dem erzwungenen Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn. Bundeskanzler Merz nutzte die Gelegenheit zum Stühlerücken. Nicht nur in der Fraktion, auch im Kanzleramt, im Kabinett und in der CDU-Parteizentrale. Nicht ganz geräuschlos allerdings, weil übers Wochenende nicht klar war, wer auf den geschassten Verkehrsminister Schnieder folgen sollte. Seit heute sind alle Namen aus dem Sack und die schauen wir uns genauer an in diesen Themen des Tages, in denen wir aber natürlich auch über die Konsequenzen nach dem Attentat auf dem CSD-Umzug in Berlin sprechen und über die Waldbrände in Frankreich berichten. Mein Name ist Peter Mücke. Schönen guten Tag. Wir beginnen in Berlin, wo heute Bundeskanzler Merz die letzten Teile in seinem Personalpuzzle eingesetzt hat. Unsere Korrespondentin Sabine Henkel war dabei.
Manch einer mag wegen dieser Aussage des Bundeskanzlers und CDU-Parteivorsitzenden aufatmen.
Aus meiner Sicht sind die notwendigen Entscheidungen jetzt alle getroffen.
Friedrich Merz hat in den letzten Tagen so viele Personalentscheidungen getroffen, dass man kaum noch mitkam. Thorsten Frey in die Fraktion, Nina Wagen ins Kanzleramt, Carsten Linnemann ins Gesundheitsministerium. Einige Staatssekretäre und Sekretärinnen tauschen Posten oder müssen den Hut nehmen. Und dann die Personalie Patrick Schnieder. Erst sollte Fritz Günzler für ihn ins Verkehrsministerium kommen, kam dann aber nicht, dafür jetzt Steffen Bilger. Bei so viel hin und her kommt selbst Merz kurz durcheinander.
Steffen Bilger ist seit 1909 Mitglied des Deutschen Bundestages.
Steffen Bilger ist 47 Jahre alt und seit 2009 Mitglied des Bundestages. Aber auch das spricht für einige Erfahrung. Er soll also Verkehrsminister werden. Aber warum muss Patrick Schnieder überhaupt gehen? Seit Freitag fragen sich das die CDU, die SPD und überhaupt beinahe alle, die es mitbekommen haben. Direkt beantwortet Merz das nicht, aber indirekt, indem er klar macht, was er von Bilger erwartet. Schnelle, effektive Arbeit.
Auch er wird keine Wunder vollbringen, aber er wird es fachlich vom ersten Tag an gut führen.
Die fachliche Qualifikation bringt Bilger sicher mit. Er war schon mal Staatssekretär im Verkehrsministerium, fängt also nicht bei Null an. Anders als Carsten Linnemann, der sich im letzten Jahr noch selbst als gering qualifiziert für das Amt des Gesundheitsministers erklärt hatte. Jetzt aber will er sich reinknien in die komplexe Materie der Gesundheitspolitik.
Ja, ich werde hier und da ein bisschen Zeit benötigen, um tiefer einzusteigen. Die brauche ich. Und ich hoffe, dass ich am Ende den einen oder anderen positiv überraschen werde.
Der ein oder andere wäre sicher auch positiv überrascht, wenn das Personalkarussell für Aufbruchstimmung sorgt. Genau das will Merz ja damit erreichen. Zunächst aber hat er Unmut erzeugt. In seiner Partei und vor allem in der CDU in Rheinland-Pfalz, der Heimat von Patrick Schnieder. Dort versteht kaum einer, warum Schnieder gehen muss und schon gar nicht, wie Merz mit ihm umgegangen ist. Die CDU-Landtagsfraktion aus Mainz hat sogar einen Besuch bei Merz im Kanzleramt abgesagt. Ein echter Affront, den Merz versucht, kleinzureden.
Also ich gehe mal davon aus, dass sich die Wogen bis zum September wieder etwas geglättet haben.
Der September ist im Kalender der neuen Generalsekretärin der CDU rot markiert. Franziska Hoppermann hat in wenigen Wochen 3 Landtagswahlkämpfe vorzubereiten und vor allem die möglichen Folgen der Wahlen zu moderieren und zu erklären. Beneiden muss man sie darum nicht. Sie übernimmt in schwierigen Zeiten.
Wir wollen als CDU in diesen Zeiten Orientierung und Richtung geben, in der Koalition, Stabilität im Land und gleichzeitig unser Profil schärfen.
Und zunächst einmal die Gemüter in der CDU beruhigen. Da kann Franziska Hoppermann mal direkt loslegen.
Soweit Sabine Henkel aus Berlin. Und vor der Sendung habe ich mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier gesprochen und ihn gefragt, ob dem Kanzler denn diese Personalrochade geglückt ist.
Man kann sagen, nur teilweise. Allein deswegen, weil eben in der Causa Schnieder es weder kommunikativ vorbereitet wurde, noch eine inhaltliche Begründung vorgenommen worden ist, fernab auch der Frage, wer denn am Ende sein Nachfolger sein wird, der jetzt nun feststeht. Deswegen kann man sagen, die Kritik, die sich dann an Friedrich Merz richtete, hat durchaus Teile ihrer Berechtigung.
Sie hatten es angesprochen, vor allen Dingen diese Personalie Schnieder ohne einen Nachfolger zu haben, hat für Wirbel gesorgt. Es gab die Einschätzung, dass Merz damit diesen Schwung, den er am Anfang ja möglicherweise hatte, auch kaputt gemacht hat damit. Ist das alles nach der Sommerpause wieder vergessen und wird jetzt eigentlich viel zu hoch gehängt oder hängt ihm das nach?
Es hängt ihm nach, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass Friedrich Merz nicht alles glückt. Und dann wird man sich auch wieder daran erinnern, bei einem nächsten Nichtglücken, dass eben auch diese Kabinettsumbildung nicht zu 100% gelungen ist. Und es wird ihm auch deswegen nachhängen, weil in Rheinland-Pfalz natürlich die Enttäuschung groß ist. Mit Patrick Schnieder hatte man den Bundesverkehrsminister und der Landesverband hat sich auch entsprechend enttäuscht gezeigt.
Dann reden wir nochmal über die neuen Personalien. Neue CDU-Generalsekretärin wird die Hamburgerin Franziska Hoppermann, beziehungsweise ist sie es schon. Sie wird noch nochmal offiziell gewählt beim Parteitag. Sie kommt von der CDA, also dem Arbeitnehmerflügel der Union und damit aus der ganz anderen Ecke als der Vorgänger Carsten Linnemann, der zur Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU gehört. Was sagt uns das?
Ja, dass offenkundig die Position in diesem Bereich eher stärker für die Partei hin gedacht sind. Wir hatten auch vorher mit Herrn Chaya schon jemanden, der eher dem Arbeitnehmerflügel zugerechnet wurde, also dem Vorgänger von Herrn Linnemann. Das ist etwas, was in der CDU dann stärker intern gedacht wird. Wer kann hier organisatorische Managementaufgaben übernehmen? Wer kann die Drähte zur Basis, zur Mitgliedschaft entsprechend festigen? Das sind die Aufgaben und weniger eben, welches inhaltliche Profil dann von einer solchen Position ausgeht. Jedenfalls offenkundig nach den Vorstellungen von Friedrich Merz.
Steffen Bilger wird neuer Verkehrsminister, nachdem Fritz Günzler, der eigentliche Kandidat des Bundeskanzlers, abgesagt hat. Bilger ist also auf offener Bühne nur zweite Wahl. Wie sehr belastet sowas?
Das wird am Ende Steffen Bilger natürlich zu beantworten haben, aber er steht unter strenger Beobachtung diesbezüglich. Man wird sich jetzt fragen, ist er der Richtige, kann er die Aufgaben bewältigen? Er ist immerhin gut vorbereitet. Er war lange parlamentarischer Staatssekretär Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er war im Verkehrsausschuss, ist also inhaltlich jemand, der durchaus dieser Aufgabe nun gerecht werden könnte.
Dann schauen wir nochmal auf die Personalie Carsten Linnemann, der jetzt das Gesundheitsressort übernimmt, obwohl er sich vor einem Jahr noch darüber lustig gemacht hatte, dass er dafür gar keine Expertise habe. Und zudem seine Vorgängerin viele Reformen bei der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht hat. Und das Mammutprojekt Pflegereform, das steht ja nach der Sommerpause sogar noch ins Haus. Kann diese Personalie Linnemann eigentlich gut gehen?
Wichtig ist, dass er sich am Ende auch mit der SPD verständigt, was die Pflegereform betrifft. Linnemann kommt ja eigentlich von der wirtschaftsliberalen Seite, er hat aber jetzt im Koalitionsmanagement angedeutet, gelegentlich sogar gezeigt, dass er Kompromisse mit der SPD sucht und finden kann. Das wird jetzt auch seine Aufgabe bei der Pflegereform sein, denn da liegen die Positionen von CDU und SPD doch auch auseinander. Und hier muss man zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Hier wird also jetzt Linnemann gefragt sein als Kompromissmanager.
Die Vereidigung der beiden neuen Bundesminister, die ist jetzt erst für den 9. September geplant, nach der Sommerpause. Das ist zumindest mal ungewöhnlich, aber ist das auch rechtlich unproblematisch?
Das ist durchaus so. Die Minister bleiben ja so lange im Amt, bis ein neuer dort eingeführt wird. Und das heißt, so lange sind eben noch die Alten offiziell im Amt. Und in der Sommerpause passiert ja ohnehin nicht viel, da keine Gesetze zu verabschieden sind. Und wie gesagt, die Hausleitung ja noch bestimmt ist.
Sagt Uwe Jun von der Universität in Trier.
NDR Info. Die Meinung.
War das nun ein Befreiungsschlag von Kanzler Merz oder doch eher Personalchaos? Die Meinung von Kerstin Palzer.
Der Rücktritt von Jens Spahn hätte eine Chance für den Kanzler sein können. Die hat er aber nicht genutzt. Stattdessen ist der personelle Neustart verstolpert worden. Kein Aufbruchssignal, mal wieder nicht. Das Maß an Vertrauen, das der Kanzler in den letzten Tagen in seiner eigenen Fraktion und in seiner Partei verspielt hat, ist immens. Ganz offensichtlich ist Loyalität, vielleicht sogar Ergebenheit, für Merz ein wichtiges Besetzungskriterium. Nur wer nicht durch Kritik am Kanzler aufgefallen ist, bekommt einen neuen, wichtigen Job. So führt man aber kein modernes Unternehmen und erst recht keine Partei. Ein Hauptproblem für Friedrich Merz ist, dass viele Menschen, Wählerinnen und Wähler, ihm fehlende Empathie vorwerfen. Die Art, wie er Patrick Schnieder jetzt als Verkehrsminister geschasst hat, hat nun aber dazu geführt, dass dieser Eindruck verstärkt wurde. Dass gleich ein ganzer CDU-Landesverband, der aus Rheinland-Pfalz, dem Kanzler das Vertrauen abspricht und von fehlender Wertschätzung spricht, ist eine politische Ohrfeige für Merz. Dazu kommt, dass die Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt sich im Wahlkampf durch eine neue, weitgehend unbekannte Generalsekretärin Franziska Hoppermann aus Hamburg auch nicht gerade unterstützt fühlen. Die personelle Rochade hat eher gezeigt, wie überschaubar der Kreis derer ist, denen Friedrich Merz vertraut. Noch schlimmer aber, es schrumpft der Kreis in der Union, der Friedrich Merz vertraut.
Ein Kommentar von Kerstin Palzer. Viele Menschen, gerade in Berlin, stehen noch unter Schock nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day am Samstagabend. Aber längst wird auch über mögliche Fehler im Vorfeld diskutiert. Denn der mutmaßliche Täter, der gestern bei einem Polizeieinsatz getötet worden ist, war den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Bei der Einordnung des Geschehens am Berliner CSD lässt Bundeskanzler Friedrich Merz keinen Zweifel aufkommen.
Es war ein Angriff auch nicht nur auf die queere Community. Es war ein Angriff auf unsere Freiheit. Es war ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft.
Über konkrete politische Folgen will der Kanzler aber noch nicht entscheiden.
Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
Im Mittelpunkt der Debatte steht die Frage, warum der als islamistischer Gefährder bekannte und von den Behörden beobachtete Mann den Anschlag verüben konnte. Vor allem die Union fordert Konsequenzen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann verweist darauf, dass absolute Sicherheit in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht möglich sei.
Und dennoch haben die Menschen den Anspruch, dass wir möglichst nah an diese 100% rankommen.
Die Union fordert deshalb mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, Marc Hinrichmann, verlangt einen härteren Umgang mit bekannten Islamisten.
Man muss schon sagen, dieser Mensch war komplett auf dem Schirm. Ne? Also die Dienste, aber auch die Polizeibehörden wussten alles über ihn, Stand jetzt. Und man stellt sich dann halt schon die Frage, wie jemand, der zweimal das Land verlässt, um sich dem IS anzuschließen, wieso jemand dann auf freien Fuß gesetzt wird.
Im Fokus steht dabei auch das Jugendstrafrecht. Der mutmaßliche Täter war als Heranwachsender verurteilt worden. Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg sagt:
Ich meine, dass dieser Fall, aber auch viele Fälle aus der Vergangenheit Anlass dafür bieten, zu schauen, ob die gesetzlichen Maßstäbe zur Anwendung des Jugendstrafrechts noch zeitgemäß ist.
Die Bundesregierung plant eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesen Regeln. Einen anderen Schwerpunkt setzt die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. Bundesweit führen die Behörden mehr als 400 islamistische Gefährder.
Laut Auskunft der Bundesregierung auf meine Anfrage von neulich sollen sogar gegen ca. 84 Gefährder, soll da sogar ein offener Haftbefehl vorliegen. Also das heißt, da müsste man zum Beispiel in eine wirkliche Vollstreckungsoffensive hineinkommen. Da würde ich vom Bundesinnenministerium erwarten, dass sich Alexander Dobrindt mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen mal zusammensetzt und überlegt, wie man offene Haftbefehle gegen Extremisten effektiv vollstrecken kann.
Linken Co-Chef Luigi Pantisano kritisiert unterdessen Kürzungen beim Bundesprogramm Demokratie leben. Er sieht in Prävention den wirksamsten Schutz vor Radikalisierung.
Dass die Gedanken hinter so einem Terroranschlag bekämpft werden von Beginn an. Dass es erst gar nicht kommt zu diesen Haltungen von Menschen, die in diesem Land groß werden oder hier einwandern oder wie auch immer hier geformt werden in bestimmten Kreisen. Und dort müssen wir ansetzen. Wo wurde er radikalisiert?
Welche Lehren zieht Deutschland aus dem Anschlag gegen den Berliner CSD? Die politische Auseinandersetzung darüber hat gerade erst begonnen.
Dietrich Karl Meurer berichtete. Daniel Günther von der CDU ist Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Weniger bekannt dürfte allerdings sein, er ist auch der Schirmherr der CSD-Umzüge in Schleswig-Holstein. Erst vor 2 Wochen feierten 5000 Menschen den Christopher Street Day in Kiel unter dem Motto »Sichere Häfen für alle«. Vor der Sendung habe ich mit Daniel Günther sprechen können und ihn gefragt, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er von den Ereignissen in Berlin erfahren hat.
Na, ich war wirklich schwer geschockt, als ich davon Kenntnis bekommen habe, wie, glaube ich, jeder und jede, die davon erfahren hat, eine so friedliche Veranstaltung, wo es ja um Liebe geht, wo es um Selbstbestimmung geht, zu nutzen, um wahllos zu versuchen, Menschen zu töten. Eine Frau ist dort ermordet worden. Viele haben danach um ihr Leben gekämpft. Von daher, ich war wirklich, wirklich schwer geschockt. Und mir war wichtig, auch sofort Solidarität auch zum Ausdruck zu bringen in einer solchen Situation und sicherlich auch mit der persönlichen Verbundenheit mit meiner Schirmherrschaft hier für die CSDs in Schleswig-Holstein auch nochmal eine besondere Situation. Und so bin ich mit dieser Situation dann umgegangen.
Wie sollte denn diese queere Community, die jetzt ja schwer getroffen wurde, wie sollte die deutsche Gesellschaft auf diese Gewalttat reagieren?
Naja, ich glaube, die Solidarität ist schnell auch groß gewesen, auch im ganzen Land. Und das ist ein gutes Zeichen, dass unser freiheitliches Land eben wirklich an der Seite der queeren Community steht, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir an ihrer Seite stehen und solidarisch zeigen und eben auch deutlich machen, dass wir wollen, dass diese Veranstaltungen bei uns friedlich stattfinden, dass sie bestmöglich geschützt werden. Und ich glaube, dass diese Botschaft auch bei vielen Menschen, die diese Veranstaltung regelmäßig besuchen, jetzt auch angekommen ist. Und ich kann nur für Schleswig-Holstein auch sagen, dass wir alles tun, um diese Veranstaltung bestmöglich zu schützen, dass die Innenministerin angekündigt hat, bei einer Veranstaltung auch selbst persönlich dabei zu sein, dass ich selbst auch Teilnehmer an einer CSD-Veranstaltung bei uns im Land werde. Und wenn viele Menschen sich solidarisieren und bei diesen Veranstaltungen dabei sind, wäre das, glaube ich, das richtige Signal an diese Community.
Und wie sollte die Politik reagieren? Denn nach solchen Taten wird häufig nach strengeren Gesetzen gerufen, wobei ja hier die Gesetze offenbar gar nicht das Problem waren, sondern eher die Auslegung durch ein Gericht in Berlin, das die Möglichkeit der Vorbewährung im Jugendstrafrecht angewandt hat in diesem Fall. Also wie sollte die Politik reagieren?
Ja, ich denke schon, dass es richtig ist, dass wir trotz alledem das zum Anlass nehmen, um zu gucken, ob wir Verschärfung brauchen, ob wir bessere Anwendungen auch möglich machen. Wir haben in Schleswig-Holstein im Moment ein Polizeigesetz, auch in der Überarbeitung, wo wir beispielsweise Bewährungshaft vereinfachen, dass Möglichkeiten dort bestehen, gerade Gefährder, wo wir befürchten müssen, dass sie Straftaten begehen, auch in vorbeugende Haft genommen werden können, dass wir Fußfesselmöglichkeiten haben, dass wir digitale Kompetenzen der Polizei auch in den Bereichen verbessern. Und ich bin auch offen dafür, wenn auf bundesgesetzlicher Ebene noch etwas getan werden kann, beispielsweise beim Jugendstrafrecht, wir auch Verschärfungen bekommen, um eben, ich sag mal, die Gefahr, dass solche Anschläge stattfinden, weiter zu minimieren. Das muss jetzt schon auch unsere Aufgabe als Politik sein.
Der mutmaßliche Attentäter, der inzwischen tot ist, hat ein oder sollte ein Deradikalisierungsprogramm durchlaufen. Das war so ein bisschen die Hoffnung und auch der Grund dafür, dass diese Freiheitsstrafe auf Vorbewährung ausgesetzt worden ist. Die sind jetzt ein bisschen ins Gerede gekommen. Diese Deradikalisierungsprogramme, werden die möglicherweise unterschätzt oder ist das ein Einzelfall, dass es dort nicht funktioniert hat und das sind wichtige Programme, die fortgesetzt werden sollten?
Ich glaube schon, dass wir Deradikalisierungsprogramme weiter brauchen, dass sie auch einen Sinn haben. Aber ich glaube, sie müssen früher greifen. Das macht dann Sinn, wenn die Gefahr bei einer Person besteht, dass sie abrutscht. Und heutzutage sind über soziale Medien die Möglichkeiten, dass man in Kontakt zu radikalen Organisationen kommt, ja sehr, sehr schnell gegeben. Und da greifen solche Deradikalisierungsprogramme. Ich glaube, in diesem Fall ist es natürlich einfach viel zu spät, jemand, der sich offensiv bewirbt, auch für den IS zu kämpfen, der nichts unversucht lässt, dort auch mitzumischen. Ich glaube, dass da reine Programmarbeit in der Tat ein viel zu später Zeitpunkt sind. Aber in der frühen Phase bleibt das definitiv auch ein Thema, was wir in Schleswig-Holstein auch bearbeiten werden.
Jetzt wird zu Recht viel über Rechtsradikalismus geredet und die Gefahren dort. Ist darüber der Islamismus vielleicht ein bisschen, vielleicht nicht in Vergessenheit geraten, aber doch unterschätzt worden?
Nein, der Islamismus wird nicht unterschätzt und darf auch nicht unterschätzt werden. Wir haben eine Zunahme in allen Teilen unseres Landes auch an Straftaten aus diesem Bereich. Und ich glaube, dass allen auch bewusst ist, auch in der queeren Community, dass natürlich von rechter Seite, von rechtsradikaler Seite eine Gefahr auch für deren Freiheitsrechte definitiv auch gegeben ist. Aber natürlich machen wir uns nichts vor, der Islamismus lehnt genau diese Art von uns zu leben ab. Die wollen nicht, dass den Menschen die Freiheit gegeben wird, zu lieben, wen sie wollen. Denen sind solche Veranstaltungen ein Dorn im Auge. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier klare Kante zeigen, hier dem Islamismus auch Grenzen aufzeigen in unserem Land. Haben eben Menschen keine Existenzberechtigung und auch nicht die Möglichkeit, in unserem Land ihr Unwesen zu treiben, die solche Formen des Lebens ablehnen. Und deswegen müssen wir da klar als Staat diesen Menschen entgegentreten.
Sagt Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Seit Tagen berichten wir über verheerende Waldbrände in Südeuropa, in Spanien, vor allem aber in Frankreich. Und von dort kommen heute Nachrichten, die ein bisschen Hoffnung machen könnten. Das Feuer bei Bordeaux sei inzwischen stabilisiert, heißt es, wenn auch noch nicht unter Kontrolle, das sagt der zuständige Innenminister. Was das bedeutet und wie die Lage vor Ort ist, berichtet meine Kollegin Caroline Düller.
Frankreichs Innenminister Laurent Nunez zeigte sich am Mittag vorsichtig optimistisch.
Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé cet incendie.
Das Feuer bei Bordeaux sei stabilisiert, so Nunez, aber noch nicht vollständig eingedämmt. Auch das ARD-Team vor Ort bestätigt, dass sich die Lage etwas entspannt hat. Vor allem hänge deutlich weniger Rauch über der Stadt. Die Wetterbedingungen machen den Einsatzkräften die Arbeit etwas leichter. Ein bisschen Regen, weniger Wind und niedrigere Temperaturen. Mathieu Jomain ist Sprecher des Brand- und Rettungsdienstes im Département Gironde. Er sprach im französischen Fernsehen von einem entscheidenden Tag.
C'est une journée cruciale. La météo nous aide en ce sens. Donc nous saisissons cette opportunité.
Die Wetterbedingungen helfen uns, also versuchen wir, die Gelegenheit zu nutzen. Das Feuer hat gewissermaßen ein Knie am Boden. Unsere Aufgabe ist es jetzt, es am Boden zu halten. Damit nicht das Feuer wieder die Oberhand gewinnt, wenn die Temperaturen sich ändern und die Bedingungen wieder günstig für die Flammen werden. Ab morgen warnt der Wetterdienst Météo France vor einer neuen Hitzewelle, auch in den Brandgebieten an der Atlantikküste. Seit Mittwoch hatte sich der Brand in einer Geschwindigkeit ausgebreitet, die es bei Waldbränden in Frankreich nie zuvor gegeben hatte. Über 200.000 Menschen mussten in den Orten zwischen Bordeaux und der Bucht von Arcachon in Sicherheit gebracht werden. Innenminister Laurent Nunez warnt ausdrücklich davor, in die betroffenen Gebiete zu reisen, solange das Feuer nicht unter Kontrolle ist.
Tant que nous n'avons pas traité et réglé le feu de Gironde, il faut éviter de se rendre en Gironde, absolument.
Die Waldbrände haben auch eine Debatte darüber ausgelöst, ob Frankreich ausreichend vorbereitet ist und über genug Mittel zur Waldbrandbekämpfung verfügt. Von den insgesamt 12 französischen Canadair-Löschflugzeugen seien am Samstag nur 7 einsatzfähig gewesen. Der Rest werde gewartet. Das hat Eric Durand kritisiert, der selbst Löschflugzeugpilot und Gewerkschafter ist. Für Durand ein Ausdruck politischen Scheiterns. Innenminister Laurent Nunez weist diese Kritik zurück. Die Behörden hätten sich vorbereitet, doch die Waldbrandsaison habe ungewöhnlich früh begonnen.
Préparer la saison des feux, ça veut dire quoi? Ça veut dire mobiliser et prépositionner.
Diese Vorbereitung bedeutet, dass wir überall auf dem Staatsgebiet Mittel zur Brandbekämpfung am Boden und aus der Luft sozusagen vorstationieren, was uns erlaubt, die sehr schnell in die Brandgebiete zu verlegen. Wir nehmen jeden Tag Anpassungen vor, je nach Datenlage des Wetterdienstes Météo France oder der Nationalen Forstverwaltung. Nunez betonte außerdem, dass die französische Flotte neben den Canadair weitere Löschflugzeug- und Hubschraubertypen umfasse. Unterdessen erhält Frankreich bei der Brandbekämpfung Hilfe aus Europa und auch aus Deutschland. Am Nachmittag sind rund 40 Bundeswehrsoldaten mit Militärhubschraubern und einer Transportmaschine vom Typ A400M eingetroffen. Präsident Emmanuel Macron wird im Laufe des Nachmittags in den Brandgebieten erwartet.
Die Themen des Tages waren das am Montag, den 27. Juli mit Peter Mücke.